To the engineer, spaceflight poses two problems. The first is, of course, to build a rocket ship. The second, and no less important, is to prepare and train the men who are to fly the future rocket ships and to provide suitable working conditions that will enable them to survive in space.
Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt.
Ja, hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Es ist wieder soweit. Ich bin Matthew und mit dabei ist wieder mein Kollege Wolfgang Borgmann. Hi Wolfgang, wie geht's?
Hallo Matt, sehr gut geht's.
Ja, wunderbar, mir auch.
Ja.
Sehr schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Auf geht's zu einer neuen Folge von Aero History, genau.
Und heute haben wir ja ein besonderes Thema.
Ja, heute fliegen wir nicht, sondern wir gehen ins Weltall.
Wir schießen uns ins Weltall.
Ja, genau.
Und zwar gehen wir zurück in die Anfänge der Raumfahrt oder der zivilen Raumfahrt, muss man sagen.
Ja.
50er Jahre.
Genau, also wir gehen in eine Fantasiewelt heute, die allerdings nicht nur reine Fantasie war, sondern auch, auch auf Fakten beruhte.
Faktenbasiert.
Ja.
Und also es ist ja dann auch später, ist da ja auch eine echte Mondlandung draus geworden.
Genau, wir fliegen nämlich heute mit Trans World Airlines und dem Moonliner zum Mond.
Ja, mit Walt Disney.
Mit Walt Disney.
Im Disneyland.
Ja, im Tomorrowland.
Ganz genau.
Ja.
Und zwar gab es da so ein Projekt.
Genau.
Mitte der 50er Jahre. Das war die Zeit, als eben die Raumfahrt sich erst zu Beginn entwickelte.
Ja, das war ja noch ganz neu und eigentlich auch erstmal negativ besetzt, das Thema. Denn im Zweiten Weltkrieg gab es natürlich auch schon Raketen.
Man kannte Raketen bisher dann nur als Waffen eigentlich.
Ja,
ne?
Es gab die V1 in Deutschland, es gab die V2. Und die V2, um die geht es auch heute ein bisschen.
Ja, das und zwar um den Entwickler der V2.
Den Entwickler, genau, Wernher von Braun.
Ja.
Denn er spielt bei diesem TWA Moonliner auch eine tragende Rolle sozusagen.
Ja, aber man muss, glaube ich, erklären, der Moonliner, der war ein Projekt von Walt Disney persönlich inszeniert, soweit ich weiß.
Ja, Walt Disney, den kennen wir natürlich alle von der Mickey Maus, klar.
Braucht man nicht erklären.
Ja. Aber Walt Disney war viel mehr. Er war nicht nur einfach ein Erfinder der Mickey Maus, sondern er war auch ein Visionär. Ihm lag es daran, neue Technologien den Menschen nahezubringen.
Ja, und eben auch einen Blick in die Zukunft zu wagen.
Blick,
ne?
In die Zukunft. Und da ist sein Disneyland in Anaheim vor den Toren von Los Angeles so ein Schaufenster gewesen. Und ganz insbesondere das Tomorrowland, was 1955 eröffnet hat.
Das ist eben ein Bereich im Disneyland, ne?
Ja, genau. Es gab dann das Fantasyland, ne, und noch andere Lands und eben auch das Tomorrowland.
Ja.
Also, und da wurden Sachen gezeigt, die wie man sich vorstellte, wie man in der Zukunft lebt oder vor allen Dingen auch reist.
Mhm.
Da gab es also so eine Einweg-Monorail-Bahn.
So eine Einschienenbahn.
Einschienenbahn.
Ja.
Das war also auch ganz futuristisch für damals. Ne? Da fuhren ja noch Dampfloks. Und es stand in diesem Tomorrowland in der Mitte eben dieser Moonliner,
ja,
diese Rakete.
Und der sollte eben darstellen, wie es wäre, wenn man mit TWA
im Jahr 1986
in einer Rakete zum Mond fliegen kann.
Genau.
Es wurde realistisch dargestellt, das Einchecken, das Platz nehmen in der Rakete.
Genau. Also es war so aufgebaut, es stand diese Rakete immerhin mit einer beachtlichen Höhe von 23 Metern.
Ja, das war ist also schon imposant. Ja.
Imposantes Objekt und das höchste überhaupt im Disneyland. Und ja, die stand so für sich und man ging daneben in einem Nachbargebäude, dann in diese Abfertigungshalle sozusagen.
Ja.
Und also man stieg nicht selbst in die Rakete, sondern es wurde simuliert, dass man eben dort an Bord Platz nimmt. Und die Illusion war so perfekt, dass die Leute auch dachten, sie sind jetzt in der Rakete. Mm. Aber waren sie natürlich nicht, sondern waren in einem Art Theater.
Genau, es ist so ein rundes Gebäude. Die Sitzplätze waren kreisförmig angeordnet.
Ja.
Und in der Mitte auf dem Boden, glaube ich, gab es einen Bildschirm. Ne?
Genau, und an der Decke.
Und an der Decke.
Ja, also das war so, dass man dachte, man sitzt jetzt eben in dieser kreisrunden Rakete, ne? Also alle so im Ring außenrum.
Ja.
Und dann wurde der Countdown gezählt und dann sah man unten dann den Feuerschein und es rüttelte und schüttelte an den Sitzen und dann hob die Rakete in Anführungsstrichen ab.
Ja.
Und die Erde wurde immer kleiner und der Mond wurde immer größer.
Ja. Und eben, wenn man nach oben geguckt hat, dann konnte man sehen, wie man jetzt immer weiter in den Himmel reinfliegt und dann irgendwann den Weltraum erreicht.
Den Weltraum erreicht, dann um den Mond herumfliegt und dann wieder Richtung Erde dann sich auf den Weg macht. Ja.
Ja, das muss damals ein Riesenerlebnis gewesen sein.
55, wie gesagt, es gab noch niemanden, der im Weltall gewesen ist. Kein Mensch war zu der Zeit jemals im Weltall.
Aber es lag schon so in der Luft, ne? Die Entwicklung ging ganz schnell voran.
Genau, also da sind wir jetzt wieder im Zweiten Weltkrieg. Eben besagte V2, die Werner von Braun mitentwickelt hatte in Peenemünde. Die erreichte 1945 als erster Erdtrabant eine Höhe von über 100 Kilometern, was als ein Eintritt in das Weltall gilt, wenn man höher ist als 100 Kilometer.
Ja.
Und,
das erste menschengemachte Objekt, das von der Erde aus ins Weltall eindringt.
Genau, das war eine V2. Genau. Ja. Und die hat eben Werner von Braun entwickelt. War natürlich eine Waffe. Und
die auch eingesetzt wurde im Krieg.
Also es waren 3000 V2 ungefähr, die gebaut wurden. Ja. Alleine 1000 wurden auf London abgefeuert, 1000 auf Antwerpen und der Rest dann auf andere Städte. Und das Erschreckende an der V2 war vor allem also weniger ihre Sprengkraft, was man so liest, sondern mehr der Überraschungseffekt. Es gab eben keine Vorwarnung,
dass sie einfach unvermittelt aus heiterem Himmel eingeschlagen ist.
Genau, so wie heute diese Hyperschallwaffen, die auch in aller Munde sind, auch Angst und Schrecken vermitteln, weil man denkt, man kann sie nicht erkennen und man weiß nicht, ob sie kommen.
Das geht so schnell, das kann man dann nicht aufhalten. Ja.
Genau, und das ist eben bei der V2 auch gewesen, dass mehr also eine Waffe war, die bei der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken verbreiten sollte.
Ja, die Waffe war sehr schrecklich, aber die Antriebstechnik, die hat sich dann eben doch bewährt.
Ja, es war dann so, die deutschen Entwickler der V2 und der anderen Raketen, die dort in Peenemünde Entwicklung waren, die wurden von den Amerikanern festgenommen und wurden interniert und in die USA gebracht, um dort dann für die Amerikaner Raketen zu entwickeln.
Mhm.
Also da war man
fürs Militär dann, ne?
Erstmal fürs Militär, ne? Da war man sehr pragmatisch. Ich meine, die Russen waren genauso.
Ja.
Sowjets, zum Beispiel die ganzen Flugzeugingenieure, die in Dessau für Junkers arbeiteten, die wurden nach Moskau verfrachtet, um dort dann russische Jets zu entwickeln und zu bauen. Und genauso war es bei den Briten oder Franzosen, also den jeweiligen Besatzungsgebieten in Deutschland, wurden dann eben die führenden Köpfe, die in der Forschung, Entwicklung tätig waren.
Ja, eben,
wenn
da war nützliches Wissen und auch Wissen und Forschungsstand voraus war und na klar wurde das zum eigenen Vorteil dann genutzt.
Da gab es also Teams, die also ganz gezielt nach Dokumenten aufsuchten.
Mhm.
Gutes Beispiel ist zum Beispiel der Fallflügel, also jedes Flugzeug, jeder Jet heutzutage, jedes Flugzeug, aber jeder Jet hat einen Fallflügel, weil das einfach große Geschwindigkeiten nahe der Schallgeschwindigkeit ermöglicht. Und das geht auf deutsche Dokumente zurück aus dem Jahr 1945, die dort gefunden wurden in Deutschland, in den Trümmern des Dritten Reichs. Und das haben vor allen Dingen die Amerikaner dann geborgen und haben daraus dann ihre ersten Jets entwickelt.
Also das wusste ich auch nicht. Ja,
das war sofort, wurden die bisherigen Konstruktionszeichnungen in den USA vernichtet ja. und hat dann auf Basis der deutschen Dokumente dann
ja, weil die Technik einfach besser Jets war.
Gebaut,
ne?
Genau. Ja. Und das war einfach dann ein Fortschritt und ein Sprung, eben auch für die Zivilluftfahrt. Ne? Also die Boeing 707 war dann der erste Ziviljet, der davon profitiert hatte.
Ja.
Und setzte sich dann eben immer weiter fort. Ne?
Ja, und der Wernher von Braun, der ist dann in die USA übergesiedelt, zusammen mit seinem Team,
ja.
hat dann für das amerikanische Militär erstmal Waffen entwickelt, vermute
ja.
ich, oder allgemein schon Raketentechnik.
Waffen, auch Raketentechnik mit dem Ziel, auch ins Weltall zu kommen. Also die Redstone-Rakete ist dann basierte auf der V2, die eben Wernher von Braun in Deutschland entwickelt hatte.
Ja.
Und so ging es dann immer weiter. Es wurde immer weiter fortentwickelt, die Technologie wurde immer besser, bis man dann eben eines Tages dann in den zivilen Bereich ging. Und
ja. Der ist doch dann auch zur NASA gewechselt, oder nicht, der
ja,
Herr von Braun?
Wurde dann Leiter des Apollo-Programms bei der NASA
ja.
und des tatsächlichen Mondflugprogramms,
mhm.
also was 1955 eben vorweggenommen wurde mit dem TWA Moonliner. Das fand dann ja 1969 das erste Mal statt,
ja.
am 20. Juli. Was ja auch gerade erst das Jubiläum erst vorbei ist.
Ne? Stimmt, ja, stimmt.
Genau. Ja, und der Wernher von Braun, der hatte eben, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückgehen zu unserem TWA Moonliner, sich mit Walt Disney zusammengetan.
Ja, das finde ich eben auch lustig, dass Walt Disney dann auf Wernher von Braun zugegangen ist, um
ja.
eine möglichst realistisch aussehende Rakete fürs Disneyland zu bauen.
Ja,
ne?
Genau. Ja, es war ja noch jemand dabei, nämlich Howard Hughes.
Ja, der kann natürlich
der kann nicht fehlen.
Den
haben wir schon ein paar Mal.
Ja.
Diesmal war es nicht, ist nicht ein sehr schnelles Propellerflugzeug oder ein sehr schnelles
Jet-Flugzeug. Ja.
Sondern eine Rakete, noch schneller. Und ja, Howard Hughes war mit dabei und er fand das also eine ganz tolle Idee und hat dann eben mit einem Marketingabkommen mit Disney abgeschlossen. Und in diesem Abkommen hat man dann festgelegt, dass dieser Moonliner eben in den Farben der Transworld Airlines, die Howard Hughes gehörte zu der Zeit, lackiert wird.
Ja.
Und er auch damit werben kann. Also
die war ja dann auch beschriftet, ne? Das war ja dann der TWA-Moonliner.
Ja,
ne?
Ja, genau, das ist ein TWA-Moonliner. Und
das hat die ganze Sache natürlich auch noch viel realistischer gemacht,
ja,
weil
klar,
es dann eine echte Airline ist, die mit einem Flug zum Mond
ja.
quasi wirbt.
Ja, ja, genau. Also in ja. meiner Sammlung befinden sich zwei sogenannte Bordpostkarten von TWA mit dem Motiv des TWA Moonliners. Also das
ja.
wurde natürlich darin auch fürs Disneyland geworben, aber es war eben auch für die Idee, dass man eines Tages mal, eben im Jahr 1986 dachte man damals, ne, dass es dann möglich wäre,
ja.
Dann eben zum Mond fliegt mit Passagieren.
Ja,
ne?
Ja. Dann leider
haben wir noch nicht.
Nee, haben wir noch nicht, hat noch nicht ganz gereicht.
Hat auch nicht geklappt.
Wir warten noch.
Ja. Aber was zum Beispiel auch eine ganz faszinierende futuristische Idee ist und Gedanke ist, der damals entwickelt wurde, dieser TWA Moonliner steht ja auf drei Beinen.
Mhm.
Und die sind einklappbar. Also
im Flug dann, oder
ja,
was?
Genau, wenn ja. er abgehoben hat, hat man so die Vorstellung gehabt,
ja.
dann legt er die Beine an.
Wenn er denn geflogen wäre.
Ja,
ne?
wenn er geflogen wäre.
ja.
Ja, und dieser Moonliner sollte eben dann wie so eine schlanke Rakete ins Weltall starten, um den Mond rum und wieder zurück
mhm.
und sich dann umdrehen und so wie die SpaceX-Raketen
landen. Ja.
Also
auf den Füßen wieder.
Auf den drei Füßen, drei
ja.
Beinen landen.
Ja.
Und das hat man jetzt ja geschafft. Ne? Also diese wiederverwendbaren Raketen
ja.
gibt es ja jetzt. Nein, das war schon, wie gesagt, visionär. Und also 1955, ne? 69 war ja erst der erste Flug zum Mond. Und es gab noch nicht mal einen Satelliten, der damals im Weltraum
nee.
Sich befand. Also es war wirklich
noch vor der Zeit, ne?
Ja. Völlig jungfräulich, das Weltall und der Orbit um die Erde herum. Ja, und man hatte schon diese Idee, manchmal, wir müssen mit oder wir wollen mit Passagieren.
Ja. Das muss faszinierend gewesen sein.
Und,
ja.
Ja, und das hat die Leute wirklich fasziniert.
Das glaube ich. Ja. Das glaube ich.
Ja, und nicht nur eben die Menschen, sondern auch Howard Hughes, jetzt kommen wir wieder zu ihm. Denn seine Airline, Transport Airlines, die hatte ihr Headquarter in Kansas City. Und Howard Hughes fand also diesen Moonliner so faszinierend, dass er ein Modell hat nachbauen lassen, immerhin mit einer Höhe von 6,7 Metern.
Ja, ist das der Moonliner 2?
Das ist der Moonliner 2, ja. Genau. Dann insgesamt kommen wir zu 4. der zweite.
Ich glaube, die werden aber immer kleiner, ne?
Ja, nicht nur. Nee. Ja, okay.
Okay, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Wird auch wieder größer. aber 1956 hat man dann also einen zweiten Moonliner gebaut und auf das Dach des Headquarters von TVA gesetzt, auf die Spitze. Und sodass also der für diese Idee mitgeworben hat und diesen Fortschrittsgedanken symbolisiert hat.
Genau, das war dann wirklich ein Symbol für
TWA,
TWA, TWA.
Die Zukunft. Mhm. Nur dauerte die Zukunft für Howard Hughes nicht so lange bei TWA, denn er wurde schon dann Anfang der 60er Jahre entmachtet. Und der Moonliner musste daraufhin wieder vom Dach.
Also vom Headquarter.
Vom Headquarter, jetzt, ne? Genau. Mhm. Und auch 1967 war es vorbei mit dem TWA Moonliner im Disneyland.
Ja, aber immerhin 1955 eröffnet.
Ja, das war
12 Jahre für so eine Attraktion.
War schon ganz schön ordentlich. Schon beachtlich. Ne?
Ja. Genau. Und sag mal, der Werner von Braun, der hat doch auch vor der Vorstellung vom Moonliner, hatte er doch auch schon im amerikanischen Fernsehen Raketentechnik erklärt.
Ja, das war auch wieder in Zusammenarbeit mit Walt Disney. Also Werner von Braun hatte diverse Spielfilme und Fernsehfilme zusammen mit Disney produziert. Und da wollen wir gerne euch jetzt mal einen Clip zeigen.
Ja, wir hören mal Werner von Braun persönlich, wie er die Funktionsweise einer Rakete erklärt. Ja.
Now here's a model, my design for a 4-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large. But the overall size and weight of the rocket is mainly determined by the 11 tons weight of this top section. This weight dictates the amount of fuel and the numbers of motors needed to produce enough power to equalize the gravitational pull of the Earth. The payload in the top section will consist of 10 crew members plus equipment. Notice the wings, small rocket motor, and landing gears. This is a section that must ultimately return the men to the Earth safely. To produce the energy needed to hurl this stage into the orbit, we need these three additional rocket-powered sections. Here we have a cutaway drawing of our rocket, showing the location of the fuel and the motors of each section. The first stage carries 1,060 tons of fuel, and its 29 motors will lift the entire weight of the ship vertically off the ground. The second stage has 8 motors and carries 155 tons of fuel. It will be dropped when its speed has reached 14,300 miles per hour. The next is our third stage, with only one rocket motor and 13 tons of fuel. The third stage gives the passenger section the final kick to attain the orbit. It will not be separated from the passenger section until just before the return flight. The third stage will be left in space, and a very small motor in the winged fourth stage will return the ship to the atmosphere, so it can glide back to the base.
Ja, das fand ich sehr interessant. Wir können ja mal den Link zu diesem kleinen Filmchen die Beschreibung mit reinposten.
Ja.
Ich fand spannend, dass eigentlich schon das Prinzip der Space Shuttle vorweggenommen wurde. Ne? Ein Gleiter, der ganz oben auf der Raketenspitze steckt, hat er erklärt. Und mit diesem Gleiter würde man dann wieder zurück zur Erde gleiten.
Manche Ideen sind schon uralt. Und wenn das neu heutzutage verkauft, gibt es auch eine Luftfahrt.
Ja.
Da wundert man sich manchmal auch, ne, dass manche Flugzeuge heutzutage etwas ganz Besonderes können oder leisten sollen und was man, wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte schaut, dann schon vor ein paar Jahrzehnten
zum Erfolg gewesen ist. Ja, sieht man, dass die Idee eigentlich schon ein paar Jahrzehnte alt ist.
Mhm. Genau. Das aber lass uns nochmal zurückkommen zu den Moonlinern.
Ja, natürlich.
Ja, dann jetzt haben wir zwei vorgestellt.
Ja, wir waren bei dem Haupt-Moonliner, genau, der im Disneyland stand, im
bis
Tomorrowland.
67, ja. Dazu muss man sagen, also wie gesagt, in Anfang der 60er Jahre hatte Howard Hughes die Kontrolle über TVA verloren. Und TVA wollte auch nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit dem originalen Moonliner. Und so haben also die Douglas Flugzeugwerke dann das Sponsoring übernommen. Ab Anfang 61 ungefähr bis 67 war es dann Douglas
okay.
Flugzeugwerke. Ja, und dann gab es plötzlich gar keinen Moonliner mehr, weil eben der auch auf dem TVA-Terminal dann entfernt wurde.
Ja.
Bis zum Jahr 1998, da hatte nämlich Disney wieder die Idee, also die Firma Disney, wieder einen Moonliner zu bauen und im Tomorrowland aufzustellen, im New Tomorrowland. Und es war nämlich auch dort geplant und es gibt es immer noch, dass man da drunter eine Burgerbude hat und Coca-Cola ausgeschenkt wird. Und,
okay, nicht ganz so spektakulär wie der erste Moonliner, ne?
Nein, also es war jetzt also eine rein kommerzielle Geschichte.
Ja.
Und es gab dann also auch keinen Flug mehr, den man buchen konnte sozusagen zum Mond oder irgendwo anders hin.
Das war einfach nur Deko auf dem Dach von der genau. Burgerbude. Ja.
Aber immerhin noch beachtlicher Größe, also fast so groß wie das Original.
Mhm.
Und damit wurde geworben, also für erfolgreichen Flug durch eine durstige Galaxis. Ne?
Das war dann so das Logo. Das war Moonliner Nummer 3, 1998, sagtest du.
1998, genau. Ja, zwischenzeitlich hatte dann jemand den Moonliner 2 wiederentdeckt, nämlich auf einem Schrottplatz.
Also der auf dem
TVA
Firmensitz stand. Ja.
Stand, genau. Okay. Und der wurde über Jahre dann in liebevoller Kleinarbeit wieder restauriert.
Ach,
und
cool.
Steht jetzt in einem Museum in Kansas City, einem Luftfahrtmuseum am Flugplatz. Und da kann man, was leider im Augenblick geschlossen ist, aber dort kann man ihn theoretisch dann besichtigen.
Mhm. An der aber schön, dass
Locket
es nochmal,
Constellation zum Beispiel, ne? Also ein anderes Howard Hughes Muster steht da auch. Also den gibt es wieder. Ja, und jetzt kommen wir zu Moonliner Nummer 4.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, und zwar im Jahr 2005 wurde das restaurierte, nach Denkmalschutzprinzipien restaurierte TVA-Gebäude wiedereröffnet. Man hat das also alles umgebaut und so, aber wieder hergerichtet, dass man denkt, es ist also noch.
Also das stand noch, oder wie?
Ja, das steht bis heute. Und die Entwickler dieses Gebäudes dachten sich, also das ist eine tolle Idee, wenn wir auch den Moonliner wieder aufs Dach machen. Derjenige, der den Nummer 2 gerettet hat, wollte das aber nicht. Also hat man einen Moonliner Nummer 4 dann wieder gebaut, in der gleichen Größe des Moonliners Nummer 2, der schön beleuchtet ist. Also nachts scheint er dann im Lampenschein.
Hatte der dann auch die Originalgröße?
Von dem Moonliner 2.
Ja.
Also von dem, der ursprünglich bei TVA auf dem Dach stand, im Headquarter. Dessen Größe hat er. Und ist also eine historische Rekonstruktion und es gibt ihn heute noch. Also ich habe gerade ein Foto mir vorhin angeschaut. Da ist eine Werbeagentur drin in dem Gebäude, 2005 schon und heute auch noch die gleiche. Die sind jetzt fusioniert, deswegen am Anfang gab es sogar deren Firmenlogo samt Moonliner. Seit der Fusion ist es jetzt anders. Da ist kein Moonliner mehr abgebildet.
Die machen nicht mehr so auf Moonliner jetzt, ja.
Aber es gibt ihn noch. Er steht auf dem Dach und wird wohl, denke ich mal, da auch weiterhin stehen bleiben.
War klar, dass es eine Werbeagentur sein musste, ne? Die sich so ein Ding auf dem Dach stellt.
Ja, also die waren da ganz begeistert davon. Ja,
kann ich mir denken.
Also es gibt jetzt noch 3, also insgesamt die Nummer 4, der erste Moonliner, der lag lange in einer Area neben dem Disneyland, wo so alte Attraktionen gelagert wurden und ist auch erst in den 80er Jahren wohl verschrottet worden. Also das hat lange dort, siechte er vor sich hin und rostete vor sich hin Und,
er wurde dann verschrottet.
Ja, der ist also verloren, der ist weg. Aber die anderen, wie gesagt, einer im Disneyland, jetzt im New Tomorrowland, einer im Museum aus dem Jahr 1956.
Und einer auf dem Dach.
Genau, die sind noch alle da. Ja,
yeah.
Genau.
Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass man ja auch sich in Deutschland Raketen anschauen kann. Man muss nicht in die USA reisen.
Ja.
Und zwar gibt es doch da in Peenemünde so ein Museum, dort, wo auch früher der Herr von Braun geforscht hat.
Ja, also in Peenemünde gibt es ein Raketenmuseum und da kann man sich anschauen, wie das alles entstanden ist, was da gemacht wurde. Und es wird auch nicht nur bejubelt, sondern auch kritisch gesehen.
Naja,
also
klar.
Von allen Seiten beleuchtet und man sieht dann noch Reste der alten Anlagen.
Die sind ja auch von dort gestartet damals, oder nicht?
Ja, die sind von dort aus gestartet. Ah. Was ich auch nicht wusste, Borkum war auch eine Abschussbasis, ganz am Anfang.
Ja, von denken ersten gar nicht, Testflügen. Ne? Die beschaulichen Nordseeinseln.
Ja, und da ist wohl auch schon mal eine V2 gestartet. Ja. Aber ich kann dir nicht sagen, wo dort, aber war wohl so.
Und ja, dann haben wir noch in Sachen Raketen zu vermelden, dass wir beide auch ein Raketenprojekt bald starten werden.
Ja.
Wir warten noch, bis das Modell fertiggestellt wird.
Genau. Also da schaut mal bei Instagram rein. Ne? Da gibt es bald große Neuigkeiten zu verkünden.
Da gibt es demnächst unseren Raketenstart.
Ja, genau. Ja, wir kommen nicht ganz so hoch wie der Moonliner, obwohl der kam eigentlich noch geringer hoch oder weniger hoch als wir.
Ja, vielleicht, vielleicht übertrumpfen wir ihn.
Denn er hob ja nicht ab, aber es ist einfach wirklich ein tolles Beispiel dafür, wie man auch Menschen begeistern kann, einfach mit einer kuriosen Idee und mit Filmen, mit Modellen, mit viel Know-how und natürlich auch Illustrationen, die Fantasie anregen.
Es ist ein Stück Zeitgeschichte auch.
Ja.
Es ist nicht nur einfach eine gesponnene Idee, sondern es wurde ja auch unterfüttert mit Expertise eben von dem Herrn von Braun.
Genau.
Und dadurch hat es so einen Realismus bekommen. Ne?
Ja, und es gab noch eine Sache. Wenn man sich jetzt diese drei Pots anguckt, also die Stände, auf denen er steht, der Moonliner, dann erinnern die einen an ein Flugzeugmuster, was Howard Hughes mitentwickelt hat.
Oder diese geschwungenen Beine, ne?
Die geschwungenen Beine.
Ja.
Und zwar
sag du's.
Ja, sieht aus ein bisschen wie das Bugfahrwerk an der Lockheed Constellation.
Ja, und das ist bestimmt kein Zufall, ne?
Ich denke auch. Also da hat er auch sein Wort mitzureden gehabt, ne, bei der ganzen Sache. Was man natürlich auch erwähnen sollte, also es hat sich jetzt nicht Walt Disney persönlich hingesetzt und hat diesen Moonliner gezeichnet, auch nicht Werner von Braun und auch nicht Howard Hughes, sondern es gab einen John Hensch, der war ein Disney Imagineer. Das heißt, er hat solche Dinge entwickelt, überlegt, wie so eine Rakete aussehen könnte.
Mhm.
Und sie ist also in ihren Formen stark an die V2 angelehnt, also in einem Grundprinzip, was man gemacht hat, um also ein bisschen auch das wie ein Airliner aussehen zu lassen. Man hat den Bauch ein bisschen dicker gemacht, die Bauchbinde sozusagen, damit dann da die
damit man sich vorstellen kann, genau, da sitzen
die
jetzt
Passagiere,
echt Leute.
Mhm. Ja. Und es gibt oben so eine Art Cockpit, was an der Seite rausguckt und wo dann man sich vorgestellt hat, da sitzen die Piloten drin, Astronauten.
In Wahrheit müsste das Ding natürlich bis oben hin mit Treibstoff gefüllt werden, um überhaupt abheben zu können.
Ja. Aber man hatte ja eine ganz tolle Idee. Mhm. Es sollte nämlich ein Atomantrieb werden.
Ach ja, natürlich.
Ja, ja.
Damals sollte alles mit Atom angetrieben
alles
werden.
Alles mit Atom, genau. Und wir mussten auch selber erstmal nachgucken, wie kann denn das überhaupt funktionieren? Also kann denn so ein Atomreaktor überhaupt eine Rakete abheben lassen?
Aber warte mal kurz, das war jetzt keine Idee von Disney und vom Disneyland, sondern das war wirklich in der Raketenforschung eine Überlegung,
Es war damals, sollte alles irgendwie mit Atomen angetrieben werden. Also abgesehen von Natürlich den Bomben, die entwickelt wurden, schon im Zweiten Weltkrieg.
Ja, aber auch Atom-U-Boote.
Ein Atomflugzeug gab es auch damals, also eine Art Langstreckenbomber, der umgebaut wurde mit Atomantrieb. Es gab auch in Deutschland eine Frachter, die Otto Hahn, die mit Atomenergie angetrieben wurde.
Mhm, der ist bekannt, ja.
Und also es war Nukleartechnologie war damals ganz
in Mode. Das war eben auch eine neue Technik, ne, die einfach sehr vielversprechend war.
Man glaubte, dass man das im Griff hat und dass das alles gut geht. Ne? Ja, und so hat man also dann sich überlegt, dass man diesen Moonlander mit Atomkraft betreibt.
Also der hätte einen Kernreaktor drin gehabt.
Ja.
Aber wie soll der Reaktor denn die Rakete antreiben?
Ja, also man hat sich überlegt, dass die Hitze, die vom Atomreaktor ausgeht, zur Entzündung und zum Brennen von Treibstoffen verwendet werden kann, die dann ihrerseits dann den nötigen Antriebsschub dann liefern, um die Rakete dann ins Weltall zu bringen. Also so eine indirekte Heizung sozusagen und
Befeuerung. Also trotzdem noch Treibstoff an Bord?
Ja, genau. Es musste also Treibstoff, sollte erhitzt werden und sollte expandieren und dadurch dann eben diesen Schub dann ermöglichen. Die andere Idee war, dass man elektrische Ladung erzeugt, Strom erzeugt mit diesem Atomreaktor. Und der dann zur Beschleunigung von Ionen und Plasma verwendet werden sollte, um dann also dadurch eine Art Schub dann zu kriegen, die dann die Rakete ins Weltall bringt.
Das klingt aber nach einer Technik, die noch nicht so weit fortgeschritten war, ne?
Ich glaube nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal von einer Atomrakete gehört hätte.
Nee, irgendwie.
Also ich glaube nicht, dass es...
Und die andere Variante mit dem Treibstoff, das klingt doch sehr gefährlich, ne? Das
klingt sehr explosiv.
Ne? Ja, explosiver und Treibstoff
mit über einen Atomreaktor. Verbindung mit Atomreaktor, der dann Zweifelsfall über bewohntem Gebiet explodiert. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals davon gehört hätte, dass es so etwas gibt oder gab. Also jetzt sowieso nicht, aber
wer weiß, vielleicht was uns noch erwartet. Vielleicht Hörer
weiß vielleicht mehr. Ja. Ja, man möge uns schreiben.
Wir freuen uns über Info.
Wir freuen uns, ja. Aber ich glaube es nicht. Also das war auf jeden Fall so die Idee. Dieses Theater, was es dort gab im Disneyland, in diesem Tomorrowland, das so sollte tatsächlich das auch wohl aussehen, wenn man so historischen Schnittzeichnungen glauben darf.
Mhm.
In der Rakete, dass sie dort eben im Kreis sitzen.
Ja.
Und
das war schon so in sich durchdacht, ne?
Ja, also man hat da schon sich Gedanken gemacht, wie das dann unter Umständen dann in diesem Moonliner aussehen könnte.
Ja, ja. Das muss für die Besucher mega aufregend gewesen sein, ne? 50er, 60er Jahre. Ja,
natürlich.
Gerade die Zeit, wo die Raumfahrttechnik sowieso so in aller Munde war.
Es war noch 14 Jahre vor dem ersten Flug von Menschen zum Mond.
Ja.
Das war also ganz, ganz atemberaubend. Aber man hat natürlich gesehen auch, als er 1967 abgebaut wurde, dann war ja eigentlich die Technologie schon weiter als der Moonliner. Also die Raketen sahen in echt ganz anders aus.
Die waren nicht so bauchig, ne?
Ja,
die,
es gab
viel schlanker. Ja.
Genau, es gab nicht diese drei Beine, auf denen sie standen, die dann eingeklappt wurden. Und das war auch mit dem Grund, warum dann 1967 diese Attraktion dann abgebaut wurde, weil die Leute das nicht mehr so für echt hielten. Das war dann mehr dann auch so ein Gimmick und Disney-Entwurf, aber nicht...
konnte man nicht mehr so ernst nehmen.
Konnte man nicht mehr so ernst nehmen, ja. Und deshalb hat man dann die eben abgebaut und dann später dann aus Retro-Gründen, sag ich mal, wieder aufgebaut.
Mhm.
Ne? Aber nicht, weil man dachte, es könnte vielleicht doch so mal ins Weltall gehen.
Ja, aber das Ding hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass jetzt immer noch Nachbauten gemacht werden und hingestellt werden.
Es hat die Menschen einfach fasziniert und es sieht ja auch schick aus irgendwie. Also ich finde auch, das Design der Rakete ist gelungen. Ne?
Ja, und auch die Idee, ne? dass es wie eine Airline eine Linienverbindung zum Mond gibt, das ist natürlich toll.
Ja, das sieht man auch, dass diese Leute damals wie Howard Hughes eben einfach auch weitergedacht haben. Ne? Und wie gesagt, er wollte immer Flugzeuge haben, die sehr schnell sind, die sehr weit fliegen. Und natürlich auch für seine Airline werben. Und
dann war sowas natürlich das Nonplusultra.
Das war einfach optimal, ne? Mhm. Genau. Aber wie gesagt, jetzt am 20. Juli 1969, da war es dann endlich dann soweit, dass man abheben konnte. Also vor 56 Jahren, wenn ich richtig rechne, glaube ich, ja. Das war natürlich damals sensationell, dass man jetzt wirklich dann zum Mond flog. Und dann gibt es ja den berühmten Spruch, that's one small step for a man, one giant leap for mankind.
Genau, ja.
Von Neil Armstrong. Genau.
Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten wollen wir uns dann auch langsam verabschieden.
Ja, gerne. Ich hoffe, euch hat der Ausflug ins Weltall Spaß gemacht.
Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Kuriose Geschichte, aber eben Teil auch der Luftfahrt durch den Bezug zu TWA.
Und Howard Hughes.
Und Howard Hughes. Mhm. Und normalerweise sind wir mehr dann doch in niedrigeren Flughöhen unterwegs.
Ja, da kommen wir auch wieder hin.
Ja, da kommen wir auch wieder hin. Aber das war eine schöne Geschichte und die wollten wir euch nicht vorenthalten.
Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback auf den Podcast-Apps oder per E-Mail unter podcast@aerointernational.de.
Genau. Schaut bei Instagram vorbei, abonniert uns bei Instagram.
Oder kauft unser Printmagazin, gibt's am Kiosk.
Genau. Oder schaut bei aerointernational.de online vorbei und informiert euch.
Wir haben so viele Kanäle.
Ja.
Vielen Dank, Wolfgang.
Ja, vielen Dank, Matt.
Bis zum nächsten Mal.
War sehr schön. Ja, genau. Und guckt mal, was wir da so mit unserer Rakete anstellen.
Ja. Okay. Auf Wiederhören.
Ja, tschüss. Bis bald. Bis bald.
Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.